Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir sind nun zum dritten Vortrag versammelt zum Thema Seid Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Und wir lesen gemeinsam Jakobus 1, die Verse 19 bis 27. So heißt es hier in Gottes Wort: Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Soweit das Wort Gottes. Wir haben hier einen der bekanntesten Verse des Jakobusbriefs gehört, der auch noch über manchen Kirchentüren steht. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Wenn man das Wort gehört hat und dann aus der Kirche hinausgeht, soll man daran erinnert werden, dass der Gottesdienst sich nicht auf den Sonntagvormittag beschränkt, sondern dass er die ganze Woche, das ganze Leben umfasst. So soll unser christlicher Glaube zur Tat werden. Sich nicht auf das Gehörte beschränken, sondern durch Hand und Mund umgesetzt werden in den Lebensalltag. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Und gerade im ganzen Jakobusbrief und auch besonders in diesem Abschnitt haben wir auch Beispiele gehört, wie nun das Wort Gottes, das wir hören, zur Tat werden kann, zur Tat werden soll, zur Tat werden darf durch die Gnade Jesu Christi. Denn zur lebendigen Tat in Christus kann es nur werden durch Christus, indem Christus uns anleitet und uns durch seinen Geist Kraft schenkt, im Herzen danach zu leben. Aus eigener Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, der für uns ist geboren. Es ist Jesus Christ, unser Herr und Heiland. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Da haben wir das große Thema, gerade auch des Jakobusbriefes, aber auch der ganzen Heiligen Schrift. Denn das Gleiche, wir werden es noch hören, finden wir auch bereits in der Bergpredigt. Am Ende, wo es dann heißt, wer das, diese Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Nun aber Vers für Vers. In Vers 20 haben wir gelesen: Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es sind hier die lieben Brüder, es sind hier Christen angesprochen. Und auch sie brauchen immer wieder Ermahnung, um recht zu wandeln auf dem schmalen Weg. Denn es kommt nicht von sich einfach so, sondern es braucht Ermahnung, es braucht Kraft und Macht, die allein der Herr schenkt. Und wenn wir das Wort Gottes nicht regelmäßig lesen, dann verlieren wir diesen Zuspruch und diese Ermahnung. So dürfen wir uns auch immer wieder daran erinnern lassen, auch wenn wir schon Brüder und Schwestern sind, wenn wir im Glauben stehen, dass wir Korrektur brauchen durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist. Und das bezieht sich zunächst auf das Gebiet des Zuhörens. Wir sollen schnell zum Hören sein und langsam zum Reden. Wie ist es denn bei uns? Jeder möge sich selber prüfen. Rede ich lieber oder höre ich lieber zu? kann ich auch schweigen? Es kam einmal eine Frau in die Seelsorge zu dem bekannten schwäbischen Pfarrer Flattich und hat über ihre Zungensünden sich ausgelassen. Ihr Mund läuft halt immer und sie kann nicht schweigen. Und dann hat er empfohlen, sie soll einen Kieselstein unter die Zunge legen. Und immer wenn sie reden will, soll sie praktisch diesen Stein raustun und daran denken, dass sie erst den Verstand einschalten soll, ja, dass sie erst beten soll zum Herrn, bevor sie etwas redet, das womöglich dann töricht, übereilt und unüberlegt ist. Das ist ein gutes Beispiel, wo wir lernen dürfen, auch den Zungensünden vorzubeugen. Wir werden in Kapitel 3 noch ausführlich dazu hören. Wir sollen aber gute Zuhörer sein und nicht gute Redner. Denn das Zuhören ist wichtiger, weil wir am Zuhören hören, was Menschen uns sagen. Und das kann oftmals wichtig sein, nicht immer, aber sehr oft. Und vor allem können wir hören, was Gott, der Herr, uns sagt. Gottes Wort ist gesprochen worden zunächst zu seinen Boten. Sie haben es da niedergeschrieben. Und so dürfen wir durch Hören empfangen, was der Herr uns sagt. Und aus dem Hören sollte dann auch das Gehorchen fließen, sodass das Wort zur Tat wird. Und dann auch, gilt auch hier, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Aber das Hören steht am Anfang. Wenn wir das Wort nicht gehört haben, können wir auch nicht danach tun. Seid schnell zum Hören, das heißt, seid aufnahmebereit. Und das gilt auch für die Seelsorge. Ich selber muss zugeben, ich bin ein ungeduldiger Mensch von Natur aus, bin kein guter Zuhörer. Und oft habe ich mich schon ertappt, wie ich, wenn ich jemand zugehört habe, und der ist vielleicht ein bisschen langsamer Mensch und macht viele Sätze, ich ihn dann irgendwann unterbrochen habe und gesagt, du meinst es bestimmt so und so, sag mal schneller so nach dem Motto. Und es ist manchmal auch nervtötend, wenn Leute nicht zum Ende kommen. Das gibt es ja auch. Das ist die andere Sünde, die es auch geben kann. Aber es kann auch Sünde sein, wenn ich nicht bereit bin und fähig bin, mich nicht fähig machen lasse, zuzuhören. Wir sollen aber eher hören als reden. Und vielleicht hat der andere dann was ganz anderes gemeint. Ich interpretiere ihn, ohne dass ich alles gehört habe. Und er sagt, so habe ich es doch gar nicht gemeint. Und dann wird es peinlich. Hab das auch schon erlebt, wenn man jemanden unterbricht. Du hast bestimmt so gemeint. Nee, ich bin ja noch gar nicht fertig. Lass mich doch bitte ausreden. Und dann sollte man sich auch entschuldigen. Vielleicht kann man dann irgendwann sagen, du, fass dich doch einfach ein bisschen kürzer. Kann man dann schon auch sagen. Ja, es gibt auch da eine Untugend auf der anderen Seite. Beim Reden, auch beim anderen, bei mir natürlich auch. Und so sollen wir da auch voneinander lernen, auch barmherzig sein und uns doch auch ermahnen. Je nachdem, was gerade dran ist. Aber vor allem, wir sollen das Wort Gottes hören. Da gibt es keine Grenze bezüglich des Wortes Gottes. Und da sollen wir geduldige, aber auch schnelle und aufnahmebereite Hörer sein. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. So heißt es in Sprüche 10, Vers 19. Und so ist es auch, je mehr wir reden, umso eher werden wir auch schuldig. Wenn wir weniger reden, werden wir zumindest mit Worten weniger schuldig. Mit Gedanken und der Tat vielleicht trotzdem, aber zumindest mit den Worten nicht. Und da ist schon viel gewonnen, denn gerade die Worte sind wie ein Feuer, die Zunge, wie ein kleines Glied, das die ganze Welt in Brand setzen kann. So heißt es in Jakobus 3. Und so wollen wir den Herrn immer wieder um Gnade bitten, dass wir auch unsere Zunge im Zaum von ihm im Zaum halten lassen. Ich kann davon ein Lied singen, ich weiß, was das bedeutet. Und ja, wirklich gut, wenn wir immer wieder an diesen Kieselstein denken. Wenn wir gerade versucht sind, vielleicht aufgeregt sind, viel zu reden, zu viel zu reden, unüberlegt herauszusprudeln, dass wir dann jedes Wort vom Herrn zuerst auf die Goldwaage legen lassen. Der Herr wird einmal Rechenschaft von uns fordern für jedes unnütze Wort. So heißt es in den Evangelien. Und das ist auch sehr ernst und zeigt uns, dass wir alle Sünder sind und alle die Gnade im Herrn Jesus brauchen. Denn keiner hat noch nie mit dem Mund gefehlt. Sicherlich auch nicht mit der Tat, aber mit dem Mund schon gar nicht. Langsam zum Reden, das heißt auch, bevor wir reden, sollten wir beten um Weisheit für die rechte Antwort. Vor allem dann, wenn Menschen uns zum Rat fragen, dann nicht gleich herausplaudern, das ist ja ganz einfach und so, sondern vielleicht sagen, lass mich erstmal darüber beten und nachdenken, dass ich dir eine wohlüberlegte Antwort, einen wohlüberlegten Rat geben kann und nicht einfach, wie man es jetzt so auf der Zunge liegt. Es hängt manchmal sehr viel davon ab, vielleicht ein ganzes Lebensschicksal, wenn Menschen uns um Rat fragen. Deshalb seid langsam zum Reden und seid langsam zum Zorn, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Nun wissen wir natürlich, dass es auch einen heiligen Zorn gibt in der Bibel. Den hat Gott selber zu Recht, wo Sünde und Götzendienst vorliegen, wo Menschen sich vom einzig wahren und lebendigen Gott losgesagt haben und sich selber ihre eigenen Götzen machen. Da zürnt Gott zu Recht, da sendet er sein Gericht über sein unbußfertiges Volk. Und das ist der heilige Zorn. Und den können auch Menschen manchmal haben, wenn sie ja, sich ärgern, dass Atheisten so frech auftreten heute, dass Gottlosigkeit überhand nimmt und Sünde aller Orten zu sehen ist und sich breit macht, sich auf das Podest stellt. Habt ihr da nicht auch schon einen heiligen Zorn gehabt? Aber dann heißt es, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht, so heißt es in den Briefen. Wir können mal zürnen, aber dann sollen wir nicht sündigen. Wir sollen dabei niemanden schädigen, wir sollen niemanden beleidigen, niemanden verleumden, aber wir sollen die Wahrheit sagen. Wir sollen Gottes Wort verkündigen, so wie Gott es selber tut, auch in seinem Gericht. Dann läuft immer noch sein Wort an die Enden der Erde, damit noch viele zur Umkehr kommen. Selbst in der letzten Stunde des Gerichts ertönt noch das ewige Evangelium mit dem letzten Ruf zur Umkehr, in der Offenbarung nachzulesen. Also wenn wir schon zürnen, soll es wirklich ein heiliger Zorn sein und kein zerstörerischer, egoistischer, ungerechter Zorn. Allein der Zorn, der Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe entspricht, soll es sein. Nur dieser Zorn. Aber Zorn aus Liebe und nicht aus Zerstörungswut und Hass. Ein wichtiger Unterschied. Denn von Natur aus zürnt der Mensch nicht so, dass er das einhalten könnte, dass er niemanden schädigt, niemanden zerstört, nicht aus Hass handelt. Der Herr Jesus hat auch einmal den Tempel gereinigt. Das war ein heiliger Zorn. Er hat keinen Menschen dabei geschädigt, aber er hat sie ermahnt und aufgerüttelt und zur Umkehr gerufen durch eine drastische Handlung. Es war notwendig, ein heiliger Zorn. Nun, wir sollen langsam sein zum Zorn. Auch da beten. Und vielleicht habt ihr auch schon Situationen gehabt, wo ihr euch aufgeregt habt über Umstände, über Mitmenschen, vielleicht gerade im engsten Familienkreis. Da kommt es am häufigsten vor, weil man so nah aufeinander ist. Und wenn eine Gruppe auch länger zusammen ist, wenn man sich das besser kennt, dann kommen auch die negativen Seiten zum Vorschein. Und ich kenne das von Freizeiten, die erste Woche geht es noch gut, dann kennt man sich. Und nach 7 Tagen, dann brechen dann die Konflikte so auf. Und dann die zweite Woche dient dann dazu, dass man sich aneinander abschleift. Vielleicht habt ihr auch schon so erlebt auf Freizeiten, nicht? Wenn man sich dann kennt. Und wenn dann die Fassade so ein bisschen abgebröckelt ist, dann wird es dann so wie in der Familie, wo man dann sich aneinander abschleifen darf, aber sich auch wie Edelsteine zurechtschleifen darf, wenn man es annimmt, dass man auch selber geschliffen wird. Nicht nur den anderen schleifen wollen, sondern auch selber das annehmen. Es ist nicht immer einfach. Aber wenn wir es auch als heilsame Anfechtung nehmen, dann werden wir auch daran wachsen und reifen, wie wir es schon gehört haben in den 2 letzten Bibelarbeiten. Seid langsam zum Zorn. Der heilige Zorn Gottes will zurechtbringen und richten im positiven Sinne. Zurecht richten, dass die Dinge wieder ins Lot kommen. Richtig machen. In dem Sinne ist Gott der Richter. Und der Menschenzorn ist oftmals unheilig, aus Eifer, Eigensinn, Egoismus, Hass, Zerstörungswut. Und das ist nicht gut, sagt uns das Wort ganz klar hier. Des Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Oftmals wird dabei alle Gerechtigkeit vergessen, und der andere wird geschädigt. Das sind Beispiele, Täter des Wortes zu sein. Nicht nur Hörer allein. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Dann kommen weitere Beispiele. Vers 21. Legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Unsauberkeit und Bosheit, Schmutziges kann man das auch übersetzen, die Unsauberkeit. Alles, was uns vor Gott und auch vor Menschen verunreinigt. Und deshalb ist auch mit der Bosheit zusammengestellt. Weil aus dem Herzen die bösen Gedanken, die bösen Taten kommen, aller Schmutz, das liegt schon in uns, das muss nicht erst von außen kommen. Von außen wird es angestachelt, werden Reize gegeben, die dann aber nur zum Vorschein bringen, was schon in uns wohnt, von der Ursünde her in uns angelegt ist. Wir wollen selber wie Gott sein, wir wollen selber auf dem Thron sitzen, wir wollen andere schlecht machen, dass wir besser dastehen. Wir verunreinigen uns mit allen möglichen Dingen um uns und in uns. In uns wirken sie dann weiter. Das ist ganz schlimm, aber Gott sei Dank, der Herr Jesus kann und möchte uns reinwaschen durch sein heiliges Blut. In 1. Korinther 6 wird eine ganze Kette von Sünden aufgezählt. Und es heißt dann, ihr wart alles so, aber ihr seid jetzt reingewaschen, geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ohne ihn gäbe es keine Rettung, keine Erlösung, keine Hoffnung. Legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Wir können es nur in seiner Kraft ablegen, indem er uns dazu bevollmächtigt. Und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Bevor wir Täter des Wortes sein können, sollen wir das Wort annehmen. Das kommt direkt im Zusammenhang hier. Also es heißt nicht einfach, seid Täter des Wortes, sondern zuerst heißt es, nehmt das Wort an mit Sanftmut. Nicht widerstrebend, sondern mit einem sanftmütigen, offenen und auch demütigen Herzen, so wie der Herr Jesus selber war als unser Vorbild, dürfen wir das Wort aufnehmen. Und mit sanftmütigem Herzen dürfen wir das Wort auch weitersagen. Nicht mit dem Holzhammer, nicht mit Zerstörungswut und Kreuzzügen, sondern in der Liebe und Wahrhaftigkeit dürfen wir das Wort Gottes weitersagen. Sanftmut, das schließt auch Liebe, Vergebungsbereitschaft ein. Und nur dann werden auch die Herzen sich öffnen. Wenn der Sturm weht, dann wird sich der Mensch noch enger in den Mantel einhüllen und sein Herz verschließen. Wenn aber die Sonne scheint, dann wird er seinen Mantel öffnen. Und so ist es auch bei der Bekehrung. Wenn wir immer nur mit dem Gericht kommen, das gehört auch dazu, will ich überhaupt nicht verleugnen. Aber dann wird der Mensch, wenn er nur Gesetz und Gericht hört, sich sehr schnell verschließen. Wenn wir aber die Liebe des Herrn groß machen und an die erste Stelle setzen, dann wird er staunen. Das hat Gott für mich getan. So hat er seinen Sohn für mich geopfert, der ich das gar nicht wert bin. Lass uns die Liebe Jesu groß machen. Lass uns das Gericht nicht verschweigen. Lass uns das Gesetz als Spiegel uns und den anderen vorhalten. Aber lasst uns vor allem die Liebe Jesu verkündigen. Und dieses Wort von der Liebe Gottes sollen wir mit Sanftmut annehmen und weitersagen. Es ist in uns gepflanzt bei der Wiedergeburt. Wir haben es gehört, wir haben uns bekehrt. Wir wurden wiedergeboren durch den Geist Gottes und das Wort kann jetzt Frucht wirken in unserem Leben, kann Wurzeln schlagen und kann Früchte bringen, indem dieser Baum der guten Frucht in uns wachsen darf. Es wird ja also mit einer Pflanzung verglichen, so wie bei einer Gärtnerei. Da pflanzt man ja auch erst den Samen ein, das Wort Gottes wird verkündigt, der Same fällt auf den guten Boden, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, und dann wächst er und bringt Frucht. Und diese Frucht, das sind dann auch die guten Taten. Kein Glaube ohne Werke, aber auch keine Werke ohne Glauben. Das lässt sich gar nicht trennen und das werden wir auch noch ausführlicher hören. Und das Wort ist in uns gepflanzt und hat Kraft, die Seelen selig zu machen. Allein dieses Wort Gottes, nicht die ganzen vielen Wörter, die wir heute in dieser Welt hören. Es gibt ja Abermillionen Bücher. Kann man alle wegschmeißen. Nur ein Buch wird alles überdauern und wird in Ewigkeit noch bestehen. Das Wort Gottes wird niemals vergehen. Der Jesus sagt selber, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soll natürlich nicht heißen, dass es nicht auch manche hilfreichen und wertvollen Bücher gibt, aber Bestand und heilschaffende Kraft hat allein Gottes Wort, das wir heute in Gestalt der Bibel haben dürfen. Und nun dieser Vers: Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Nachher kommt gleich ein Beispiel mit dem Spiegel. Aber bevor wir dieses lesen, möchte ich dieses Bild uns wiedergeben, das der Herr Jesus selber gebraucht hat in der Bergpredigt. Jakobus war ja der Halbbruder unseres Herrn Jesus. Und er hat ihn ja gut gekannt und hat sicherlich auch die Bergpredigt gehört und greift immer wieder darauf zurück und führt das weiter aus im Jakobusbrief. Und wenn wir einmal lesen in der Bergpredigt, da finden wir ja genau diese Aussage auch aus dem Munde des Heilands selber. Am Ende der Bergpredigt. Da geht es auch um Hören und um Tun. Sie haben jetzt diese gewaltigste Rede der Menschheitsgeschichte gehört. Werden Sie auch danach handeln und danach leben? Oder geht es in das eine Ohr rein und das andere raus und es wird nicht zur Tat? Wie tragisch wäre das? Und so lese ich den Schluss der Bergpredigt mit uns und gehe darauf dann auch noch gleich ein. Der Herr Jesus sagt: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, da haben wir es genau, ja, hören und tun, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es und sein Fall war groß. Soweit dieser gewaltige Abschluss der Bergpredigt. Nun, hören und tun auch hier. Ich habe die Bergpredigt ja auch schon auslegen dürfen durch des Herrn Hilfe. Und da habe ich, das möchte ich auch jetzt machen, eine Geschichte erzählt, was wirklich passiert ist. Es hat im Ruhrgebiet jemand ein Haus renoviert, ein altes Haus. Er hat es wunderbar eingerichtet, hat es renoviert, hat zuerst das Dachgeschoss ausgebaut, isoliert, neue Ziegel drauf, Balken durchgezogen, schöne Möbel hineingestellt. Dann hat er das zweite Stockwerk ausgebaut, auch alles ausstaffiert und auch schöne schwere Möbel hinauftragen lassen. Dann hat er den ersten Stock ausgebaut, renoviert, alles wunderbar und alles vollgeräumt gleich. Und dann, als er den Keller machen wollte, ist etwas passiert. Plötzlich hat es angefangen zu knirschen und zu krachen und dann sind sie schnell auf die Straße gerannt. Und was ist passiert? Denkt mal dran, dass es im Ruhrgebiet sich abgespielt hat. Das ganze Haus ist zusammengekracht. Sie haben renoviert von oben nach unten, anstatt zuerst das Fundament zu prüfen. Denn das Haus, das stand auf einer alten Kohlengrube, so ähnlich wie diese Häuser auch hier. Ja, ist nur keine Angst haben. Aber ist ja alles Kohlenbergwerk, glaube ich, oder irgendein anderes Bergwerk drunter. Aber dieses Haus, das war nicht von unten nach oben gebaut oder renoviert worden, sondern von oben nach unten. Gerade verkehrt rum angefangen. Und so ist es auch, wenn man nicht auf Felsen baut. Es war also nicht Sand, aber es war ein Hohlraum darunter in dem Fall. Und es ist wirklich passiert, ist eingekracht. Hätten sie das Fundament geprüft und ihr Haus auf Fels gebaut, vielleicht abgerissen und woanders hingestellt, dann wäre das nicht passiert. Und so ist auch bei uns wichtig. Worauf bauen wir unser Haus? Und so ist es, wenn wir das Wort Gottes nur hören, aber nicht bewahren und nicht danach tun. Dann ist unser Glaubenshaus auf brüchigem Sand errichtet. Hat es keinen wirklichen Halt. Dann können wir auch nicht im Gericht bestehen. Denn Glaube ohne Werke, das werden wir noch ausführlich hören in den weiteren Kapiteln, Glaube ohne Werke ist tot. Mausetot. Und das ist dann auch kein rettender Glaube. Ist dann nur eine Illusion. Einmal bekehrt und dann leben, wie ich will und keine Frucht bringen, das kann es nicht sein. Gott möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Sonst geht es wie in Matthäus 7. Es kam ein Platzregen und spült das Haus auf dem Sand hinweg. Die Stürme des Lebens, die Kämpfe und Anfechtungen spülen alles weg. Lehre und Leben gehören also zusammen. Glauben und Werke sind untrennbar miteinander verbunden. Und was ist der Maßstab für die guten Werke? Das ist auch in der Bergpredigt ausführlich beschrieben. Der Maßstab findet sich in Matthäus 7, Vers 12 im Zusammenhang hier. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. So einfach ist das, wenn man es mal von diesem Vers aus jetzt interpretiert. Natürlich wird es in der Bibel auch konkret beschrieben, die 10 Gebote, die Bergpredigten, was alles da steht und vieles weitere. Aber wenn wir einfach prüfen, was wollen wir denn, was die Leute uns tun sollen? Wollen wir, dass die uns töten, dass die uns bestehlen, dass die unsere Ehe sich einmischen, dass sie unseren guten Ruf schädigen? Wollen wir bestimmt alles nicht. Also sollen wir es bei ihnen auch nicht tun. Ja, das ist ein ganz einfacher, praktischer Maßstab. Und es ist ja beim Herrn Jesus positiv formuliert. Es geht ja darüber hinaus, über den bekannten Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das weiß sogar die Welt. Aber sie haben es negativ formuliert, während der Jesus es positiv formuliert und sagt, alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Nämlich nicht nur das Böse vermeiden, sondern Gutes tun, aktiv tun. Auch da haben wir wieder das Tun. Aus dem Glauben. Keine Werke ohne Glauben. Ja, das ist nicht gemeint, sondern aus dem Glauben sollen wir die guten Werke tun. Aus dem Glauben heraus. Und deshalb gilt es nicht nur nicht zu stehlen, sondern den Besitz des anderen zu vermehren, mit ihm zu teilen. Es gilt nicht nur nicht zu töten, sondern zu vergeben und zu lieben. Es gilt nicht nur nicht Ehe zu brechen, sondern treu zu sein und die Ehe hochzuhalten, auch die Ehe des anderen zu fördern, indem ich eben nicht negativen Einfluss da nehme. Und es gilt nicht nur nicht den anderen zu verleumden, sondern Gutes über den anderen zu reden. Nicht in heuchlerischer Weise, nicht in schmeichlerischer Weise, sondern aufrichtig und sachlich und nicht seinen guten Ruf zu zerstören. Wenn wir etwas Schlechtes sagen, sollen wir gut prüfen, ob es stimmt und ob es hilfreich und notwendig ist. Wenn es das nicht ist, sollten wir lieber schweigen. Ja, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Nun in Jakobus 1, wir kommen zurück zu Jakobus 1, in der Bergpredigt, Vers 22 bis 25. Da wird dann ein Vergleich gebracht mit dem Spiegel, das bekannte Spiegelgleichnis im Jakobusbrief. Das ist euch vielleicht allen schon mal begegnet. Ich lese das nochmal zur Erinnerung. Vers 23, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Soweit erstmal. Habt ihr auch schon mal in eurem Leben in den Spiegel geschaut? Ja, dumme Frage, ja. Aber wenn man es zu oft tut, dann ist es nicht so gut. Ja. Man soll es nur so tun, wie es notwendig ist. Es gibt Leute, die kommen vom Spiegel gar nicht weg. Und es gibt ja die Geschichte von dem griechischen Jüngling Narziss. Der war so in sein Spiegelbild verliebt. Und damals gab es ja noch keine Spiegel, da konnte man sich im Wasser nur sehen, dass er, ich weiß gar nicht, wie das dann geendet hat. Entweder ist er hineingefallen in das Wasser, dass er sich selber hypnotisiert hat in seinem Bild. Aber jedenfalls kam er nicht mehr davon weg. Und das ist eben eine Warnung. Wir sollen nicht in uns selber verliebt sein. Das sind wir von Natur aus. Wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann soll es nicht heißen, du sollst dich selber noch mehr lieben, als dich ohnehin schon liebst, sondern du sollst deinen Nächsten genauso lieben. Das heißt auch nicht, dass ich mich selber jetzt unbedingt hassen oder verachten oder nicht annehmen darf. Aber es heißt, dass diese von Natur, in mir von Natur aus wohnende Eigenliebe, dass ich da kuriert werden soll, indem ich eben den anderen auch annehmen soll und Nächstenliebe üben, sogar Feindesliebe üben soll. Ja, aber dieser Spiegel, stellt euch einmal vor, ihr habt einen Holzofen und habt rußige Hände und heizt den und dann fahrt euch übers Gesicht und seid ganz rußig. Dann guckt ihr in den Spiegel und seht, oh, ich bin ja ganz schwarz, ich muss mich waschen, da klingelt das Telefon. Und ihr telefoniert, Viertelstunde, eine halbe Stunde. Das ist nicht nur bei Frauen so, es gibt es auch bei Männern. Und dann geht ihr einkaufen. Und dann einkaufen, im Laden denkt ihr, irgendwas war noch. Und die Leute gucken mich so komisch an. Was war denn da noch? Ja, hat vergessen, sich zu reinigen. Seht ihr, so könnt ihr verstehen, wie das gemeint ist hier, dieses Spiegelgleichnis. Das Wort Gottes ist ein Spiegel für uns. Wir lesen im Wort Gottes von Sünde und von Vergebung, auch ganz konkreten Sünden. Und wir erkennen, Mensch, da bin ich schuldig vor Gott, da sollte ich Buße tun. Dann liest man es vielleicht morgens in der stillen Zeit und dann geht man zur Arbeit. Und da kommen plötzlich Probleme und Anrufe und schnell ist es vergessen. Und es geht gerade wieder so weiter. Und so ist es, wenn wir das Wort hören, aber nicht danach handeln. Wie ein Mensch, der sich im Spiegel beschaut und vergisst, wie schmutzig er ist. Vergisst, sich reinigen zu lassen. Wenn wir im Wort Gottes lesen etwas, was uns ganz in Mark und Bein trifft, dann sollten wir nicht zögern und sofort zur Tat schreiten. Auf die Knie gehen und dem Herrn sagen, Herr, erbarm dich über mich, hilf mir, vergib mir, erneuere mich, gib mir Kraft, dieser Sünde zu widerstehen und ein neuer Mensch zu werden. Gottes Wort will das Herz treffen, unser Innerstes verwandeln und uns füllen mit Gottes Geist. Und die guten Werke sind keine Eigenleistungen, keine Werkgerechtigkeit oder Werkheiligkeit. Das ist einmal das Missverständnis, was da mitschwingt, was sogar Luther wohl nicht ganz verstanden hat, weshalb er auch den Jakobusbrief so als strohende Epistel abgetan hat. Aber auch bei Paulus finden wir ganz genauso die Frucht des Geistes, ja, dass der Glaube konkret wird und Frucht bringt, Galater 5 etwa nachzulesen. Diese Werke retten uns aber nicht, wenn sie ohne Glauben geschehen. Aber Glaube ohne Werke ist auch nur eine formale Hülse, eine leere Hülle. Ist dann kein wirklicher rettender Glaube, sondern eine Illusion. Die Werke sind also keine Eigenleistungen, keine Werkgerechtigkeit, sondern Auswirkungen des gehörten Wortes Gottes, gewirkt vom Heiligen Geist. Wir können dann gar nicht anders, als Gott zu gehorchen, sonst sind wir verstockt und ungehorsam. Gottes Geist will in uns und durch uns Frucht wirken. So wie ein guter Baum, der gut begossen und gedüngt wird, auch wenn er dann noch die nötige Sonne hat und die Fruchtreife, dann auch gute Frucht bringen kann. Muss auch gedüngt werden. Das heißt, wir müssen immer wieder das Wort lesen, in uns aufnehmen, dürfen darin wachsen und leben und im Gebet in Verbindung mit dem Herrn stehen. Dann wird er uns auch leiten und segnen. Nun, soweit zu Jakobus 1, Vers 22 und 23. Über das Verhältnis zwischen Glaube und Werken werden wir noch ausführlicher morgen Abend hören, wenn es um den Vers geht, vor allem auch der Glaube ohne Werke ist tot. Werde ich jetzt nicht mehr ausführlicher behandeln, dazu morgen Abend dann mehr, so der Herr will und wir leben. Nun möchten wir die restlichen Verse betrachten. In Vers 25 lesen wir, und das ist immer noch innerhalb dieses Spiegelgleichnisses zu verstehen, aber nun wird das Bild vom Spiegel gesprengt und aus dem Spiegel wird plötzlich ein Fenster. Ja. Vers 25, wer aber durchschaut, wie durch ein Fenster, in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes, andere Übersetzungen sagen des Wortes, der wird glückselig sein in seinem Tun. Was ist das vollkommene Gesetz der Freiheit? Ist es das mosaische Gesetz? Wir werden noch im Jakobusbrief hören, dass es das nicht sein kann. Denn wer auch nur ein Gebot des Gesetzes Moses übertritt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Das ist kein Gesetz der Freiheit. Das mosaische Gesetz ist ein Gesetz, das uns den Spiegel vorhält für unsere Sünde, uns überführt von der Sünde, uns zeigt, du kannst vor Gott nicht bestehen, du kannst nicht in den Himmel eingehen. Da müssen wir verzweifeln. Mose steht quasi da mit der Peitsche und zeigt uns, ja, Gott muss dich bestrafen, muss dich richten für das, was du bist und was du tust. Nicht nur, was du tust, sondern was du bist von der Erbsünde her, von dem, was in deinem Herzen wohnt. In unserem Herzen wohnt nichts Gutes von Natur auf, von Jugend auf und von Natur aus. So. Was ist dann das vollkommene Gesetz der Freiheit? Es ist das Gesetz des Glaubens, das Gesetz Jesu Christi. Und der Herr Jesus sagt, mein Gebot ist nicht schwer, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und es ist die bessere Gerechtigkeit, die der Herr schenkt. Zur Erklärung möchte ich dazu lesen einige Verse aus der Bergpredigt wiederum. Jakobusbrief und Bergpredigt erklären ja sich gegenseitig immer wieder sehr gut und deutlich. In Matthäus 5, Vers 17 bis 20 lesen wir bezüglich der Erfüllung des Gesetzes. Das ist ganz grundlegend, um das Verhältnis zwischen Altem und Neuem Testament richtig zu verstehen. Da sagt unser Herr und Heiland Jesus Christus, Matthäus 5, ab Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein i-Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles erfüllt ist. Hat der Herr Jesus nun das Gesetz aufgelöst oder nicht? Er hat es nicht aufgelöst, sondern erfüllt in seinem eigenen Tod und Auferstehungsleben. Er hat das Gesetz auf sich genommen und vollkommen erfüllt durch seinen Gehorsam und schenkt uns seine Gerechtigkeit, die wir nie erlangen könnten, weil wir immer an irgendwelchen Geboten des Gesetzes Moses schuldig werden. Wer nur an einem Gebot schuldig wird, hat das ganze Gesetz übertreten. So im Jakobusbrief später noch nachzulesen. Der Herr Jesus hat es erfüllt. Aber er sagt auch, dass unsere Gerechtigkeit besser sein soll als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. So lesen wir in Vers 20. Ich sage euch, es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und besser kann unsere Gerechtigkeit nur sein, wenn wir nicht aus Heuchelei handeln, wenn unsere Taten aus der Liebe Christi geprägt und angeleitet sind, wenn wir aufgrund des Glaubens an Jesus Christus und an den lebendigen Gott die guten Werke tun und nicht aus Selbstgerechtigkeit heraus, nur dann sind unsere Taten besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Pharisäer, das war die beste damalige Partei, nicht die schlechteste. Aber sie haben viel in der Heuchelei gemacht, sie haben dem Volk unnötige Lasten aufgelegt, sie haben alles von äußerlichen Gesetzen letztendlich abhängig gemacht und haben nicht mehr das Herz getroffen. Ja. Und das ist die Gefahr des Menschen, der dann gesetzlich wird in einem unguten Sinne, der nicht mehr in der Liebe Christi lebt und handelt, sondern meint, er kann sich durch seine eigenen Werke selber erlösen, letztendlich, auch wenn er noch von Gott redet. Das ist eine Gefahr. Man kann auf der Seite der Gesetzlosigkeit vom Pferd fallen, Libertinismus. Man kann auch auf der Seite einer falschen Gesetzlichkeit vom Pferd fallen, Perfektionismus, und sagen, ich bin jetzt ein vollkommener Christ, ich sündige nicht mehr, ich habe alles gehalten, was kann mir noch passieren? Und man vergisst ganz die Liebe und die Demut. Das ist auch eine große Gefahr. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, denn Christus hat uns frei gemacht von Sünde, Tod und Teufel und auch vom anklagenden Gebrauch des Gesetzes, indem er als unser Fürsprecher eintritt und sagt, freigesprochen durch mein Blut, durch mein Opfer am Kreuz. Er ist mein Kind, er hat Buße getan, er hat seine Sünden zu mir gebracht und gesagt, Herr, nimm du sie mir ab, wasch du mich rein. Das ist das vollkommene Gesetz der Freiheit, nicht der Sklaverei. Die Freiheit in Christus. Kein Freibrief zum Sündigen, keine billige Gnade, sondern diese Gnade ist so teuer, dass sie den Sohn Gottes, Jesus, das Leben gekostet hat am Kreuz. Wie teuer sind wir erkauft und wie treu sollten wir ihm deshalb auch nachfolgen und aus Liebe die guten Werke tun, nicht aus Selbsterlösungsstreben heraus oder humanistischen Idealen, sondern aus Liebe zu Jesus und Liebe zu den Menschen. Und deshalb und nur deshalb kann der Jakobusbrief hier sagen, der ein Täter des Werkes oder des Wortes oder auch des Gesetzes ist, sagen manche Übersetzungen, ist egal, ist immer die gleiche Bedeutung, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist sehr missverständlich, wenn man es humanistisch missdeuten würde. Ja, wer gute Handlungen tut, der wird glückselig. Nein, es sind die Werke aus Glauben heraus getan, nicht ohne Glauben an den Sohn Gottes als einzigen Weg zum Vater. Glückselig im Tun aufgrund des vorausgegangenen Hörens des Wortes Gottes und des dadurch gewirkten Glaubens. Und nun, das Interessante ist eine Kreisbewegung im Jakobusbrief. Jetzt kommt schon wieder die Zunge in Vers 26. Wir sehen, wie wichtig das ist und wie wir gerade da immer wieder den Spiegel vorgehalten kriegen, die Zungensünden als ganz besonders häufige und gefährliche Sünden. Jakobus möchte uns hier warnen vor einer Illusion, indem er schreibt, wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ich möchte jetzt darauf nicht ausführlich eingehen, weil wir in Kapitel 3 noch sehr viel über die Zungensünden hören werden. Aber ich möchte nur eines sagen, die Zunge im Zaum halten, auch das ist ein Gnadengeschenk. Und wir dürfen es aber auch einüben. Ich habe zum Beispiel nach meiner Bekehrung noch lange damit zu kämpfen gehabt, wie in meiner Heimatstadt üblich, wo man so gedankenlos sagt, oh Gott, oder Jesus neu, badisch, ja, Jesus nein auf Deutsch. Das ist so gedankenloses Dahersagen und das ist so tief drin. Ich habe einige Wochen gebraucht, bis ich es abgelegt habe. Aber man kann es schaffen, durch des Herrn Hilfe und auch durch den Willen. Ich will das nicht mehr sagen. Und wenn es passiert, beißt man sich lieber auf die Zunge, bevor es wieder ausrutscht. Der Herr hilft einem auch, falsche Gewohnheiten abzulegen, auch die Zunge zu zähmen. Und wie so schön heißt, mal so ein Plakat gesehen, vor Gebrauch des Mundwerkes Verstand einschalten. Besser noch beten. Ja, es kann ein unbedachtes Wort ein ganzes Zeugnis durchstreichen. Aber wir sind alle auf die Barmherzigkeit angewiesen, denn wir werden, das möchte ich einfach so behaupten, doch auch immer wieder unbedachte Worte sagen, weil unser Wesen nicht vollkommen ist. Und doch können wir lernen, dass es weniger wird und dass wir die Zunge immer mehr im Zaum halten können. So wie man den Pferden auch die Zügel anziehen kann im Zaum. Sonst wird der Gottesdienst nichtig. Denn Gottesdienst ist lebendig im Leben, in der Tat. Und so kommt jetzt abschließend noch ein Beispiel, zwei Beispiele, die gegensätzlich scheinen könnten auf den ersten Blick, aber die genau zeigen, wie eng das alles zusammengehört. In Vers 27 lesen wir zum Abschluss: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Ja, wenn es hier heißt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst, gibt es dann auch einen befleckten Gottesdienst? Ja, wenn man die Welt in die Gemeinde lässt, wie man es heute oft erlebt. Ich habe erzählt gestern Abend, ich wollte mal einen bekannten Redner hören in einer freien evangelischen Gemeinde. Und dann gab es da ein Vorprogramm. Ich bin dann schon nach 10 Minuten wieder gegangen, weil da haben die eine Disco veranstaltet mit allem drum und dran. Ein Höllenlärm und genau diese Flickerlichter und rumgehüpft und rumgetanzt. Da habe ich gedacht, das hat nichts mehr mit Heiligkeit Gottes zu tun. Das ist hier eine Tanzveranstaltung. Das war meines Erachtens ein befleckter Gottesdienst. Kein Gottesdienst mehr letztendlich. Ein Baalsdienst, wenn man es etwas hart sagen möchte. Weil da sind sie auch rumgehüpft. Und ums goldene Kalb sind sie auch rumgehüpft. Und als David bei der Bundeslade getanzt hat, das wird oft angeführt als Beispiel, dann hat es auch eine Gerichtsfolge gehabt, dass seine Frau ihn verachtet hat, weil er sich so aufgeführt hat. Es ist nicht unbedingt als Vorbild zu werten, was da alles beschrieben ist. Also wir sollten die Dinge im Zusammenhang lesen und nicht einfach aus dem Kontext reißen. Das nur als Beispiel. Aber auf jeden Fall, man kann Gottesdienst auf vielfache Weise beflecken, indem man einen Witz nach dem anderen erzählt. In manchen Predigten ist es heute ja üblich, dass da nur noch Witze kommen. Man kann auch mal lachen, im Gottesdienst bin ich nicht grundsätzlich dagegen. Aber es sollte keine Comedy-Veranstaltung sein, ja, sondern Gott ist heilig und Gott ist gegenwärtig, singen wir. Und das wollen wir auch berücksichtigen. Und solche lästerlichen Werke wie die Volksbibel, sie machen Jesus zu einer lächerlichen Figur. Wir müssen es leider so deutlich sagen. Jetzt haben sie auch das Alte Testament übersetzt in ihre Gossensprache. Und ich bin gespannt, ob sich die Juden das gefallen lassen. Ich sage immer, sollen sie doch den Koran auch mal in diese Vulgärsprache übersetzen. Das würden sie nicht lange machen können. Aber das ist befleckt. Das hat nichts mehr mit biblischem Gottesdienst zu tun, was da heutzutage geschieht. Bis hinein in die frömmsten Kreise, die sich vielleicht früher mal fromm nannten, und in große christliche Verlagsketten, die das dann noch vermarkten, hinein. Nein, wir sollen einen reinen und unbefleckten Gottesdienst betreiben. Und hier werden zwei Beispiele genannt, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Kinder, die keine Eltern haben, Frauen, die keine Männer mehr haben. Genauso gibt es auch Witwer, die keine Frau mehr haben. Das ist im Neuen Testament oft dann von beiden Geschlechtern her zu verstehen, wenn hier ein Beispiel genannt wird. Also Menschen, die einsam sind, Menschen, die Hilfe brauchen, die auch sozial oft auf der untersten Stufe angesiedelt sind. Um die soll sich die Gemeinde kümmern. Das ist ein lebendiger Gottesdienst. Die Notleidenden nicht vernachlässigen. Das wird gleich im nächsten Kapitel ausführlich kommen. Die Frage von Arm und Reich. Wie ist es mit denen, die ausgegrenzt an der Seite stehen? Kümmern wir uns auch um die, wenn wir morgen dann Kapitel 2 betrachten. Wir sollen nicht die Person ansehen. Nein, wir sollen Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Hier steht Trübsal, das heißt Bedrängnis. Sie haben Not, materielle Not, geistliche Not, Anfechtungen. Und da sollen wir ihnen beistehen. Warum habe ich meinen Mann verloren so früh? Warum haben wir keine Mama und keine Papa wie alle anderen Kinder? Ja, das sind eben auch Anfechtungen. Und da sollen wir auch offene Türen haben, gerade Gemeinden, dass solche Menschen Gemeinschaft erleben können. Ich erinnere mich an einen Mann, der ist nicht mehr ganz jung, wirkt noch jünger als er ist, dem ist vor 4 Jahren seine Frau gestorben, die war so alt wie ich, also noch nicht ganz so alt. Und dann hat er mich angerufen und habe mit ihm gesprochen, mit ihm gebetet. Und er war ganz allein, ist auch in keine Gemeinde gegangen. Jetzt kommt er seit 4 Jahren zu uns in die Gemeinde, ist richtig aufgeblüht, predigt jetzt auch bei uns. Und es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie der Herr auch da wirkt und neue Gemeinschaft schenkt, auch von Geschwistern. Soll uns auch eine Ermutigung sein, uns nicht zurückzuziehen, uns nicht zu verschließen, auch wenn wir oft sehr einsam werden im Alter, wenn die Lieben wegsterben und Kinder ausziehen. Ja, sind dann viele Menschen dann oft sehr allein. Kümmern wir uns um solche Menschen, auch als Gemeinden, auch als Einzelne. Ich sage immer, wenn zwei Einsame miteinander Kontakt aufnehmen, sind sie beide ja nicht mehr einsam. Ganz einfaches Rezept. Ja. Und auch jemand, der allein ist, er hat Jesus bei sich. Das möchte ich auch als Trost denen sagen, die auch unter uns alleinstehend sind. Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und gleichzeitig sich von der Welt unbefleckt erhalten. Das ist auch noch ein wichtiges Thema im Jakobusbrief, auch im 1. Johannesbrief. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Mit Welt ist die gottferne, abgefallene Menschheit gemeint, die in der Sünde lebt. Davon sollen wir uns unbefleckt halten, nicht von der guten Schöpfung Gottes. Ja, die Schöpfung ist zwar auch mit hineingefallen in den Sündenfall, aber wir leben ja in der Schöpfung. Auch jetzt singen die Vögel zu unserer Bibelstunde, freuen wir uns, ja, wie herrlich das immer noch ist. Trotz aller Gefallenheit immer noch viele Wunder, die wir mit offenen Augen sehen können. Wunder der Schöpfung, nicht der Evolution. Das hätte keine Evolution schaffen können, machen können, ja, was Gott geschaffen hat. Aber von der gottfernen Welt, von der abgefallenen Menschheit, die in der Sünde lebt, die auf dem breiten Weg ist, sollen wir uns unbefleckt halten. Wir sollen sie missionarisch einladen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt des Gottesdienstes. Mission, Diakonie, Evangelisation. Aber nicht dabei uns beflecken lassen. Manche meinen ja, sie müssen in die Evangelisationsmethoden so weltliche Methoden einsetzen, dass die Leute auch kommen. Und das ist gerade falsch. Wir sollen uns der Welt nicht so anpassen, dass wir zur Welt werden in den Gemeinden. Wir können auf Menschen zugehen, ja. Hudson Taylor hat zum Beispiel die Kleidung der Chinesen angezogen, damit er nicht zu stark sich davon abgehoben hat. Das ist gemeint mit den Juden, ein Jude und den Heiden, oder wie heißt, denen aus den Nationen, wie ein aus den Nationen werden. Aber es heißt nicht, dass wir weltliche Methoden in die Gemeinden holen, dass wir weltliche Musik hineinholen und Theaterstücke, die geradezu peinlich sind, wie wir es manchmal schon beobachten mussten bei manchen Veranstaltungen. Da lachen dann die Leute, aber sie denken, was hat das noch mit Christentum zu tun, ja? Wenn da schlüpfrige Witze kommen und solche Dinge. Das gehört nicht in die Gemeinde. Wir sollen uns von der Welt unbefleckt erhalten. Das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater. Kommen wir zum Ende. Wir haben also gehört, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Das Kapitel 1 des Jakobusbriefs, der ganze Jakobusbrief, ja die ganze Heilige Schrift, wendet sich gegen ein folgenloses Leben als Christ, wendet sich gegen eine billige Gnade, wendet sich gegen ein Kopfglauben ohne Tat, ohne Herzensbeziehung zum Herrn. Es soll uns deutlich gemacht werden, dass Lehre und Leben zusammengehören, dass Hörer und Täter nur den Christen ausmachen, zusammen, seid also auch Täter im guten Sinne natürlich des Wortes. Und wenn wir dann so handeln, dann werden die Menschen unsere Werke sehen, unsere guten Werke wahrnehmen und dafür den Vater im Himmel preisen. Das ist dann der rechte Gottesdienst. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir dir dienen dürfen, jeden Tag. So zeig uns auch, was dein Wille ist in allen Entscheidungen unseres Lebens. Gib uns Kraft, Gutes zu tun, den Menschen, dass sie die guten Werke sehen und dich preisen, dass sie nicht uns loben, sondern dich, dass wir alle Ehre an dich weitergeben, Herr. Dazu schenk uns auch Gnade. Und so hilf uns auch als Gemeinschaft hier, dass wir deine Liebe untereinander ausleben im guten Sinne, dass wir als Brüder und Schwestern uns begegnen, uns helfen und dienen, da wo du es uns zeigst. Wir rühmen und preisen deinen heiligen Namen. Amen.